Ja, willkommen zum zweiten Vortrag des heutigen Kernel Tracks. Der Johannes Weiner wird uns was über das Linux Memory Management erzählen, was, wie ich glaube ich sagen kann, eines der am meisten optimierten und eines der kompliziertesten Subsysteme im Kernel überhaupt ist. Und deswegen bin ich froh, dass er uns versucht, dieses sehr komplizierte System verständlich nahezubringen.
Okay, danke Jörg. Ja, mein Name wurde ja schon genannt. Ich mache seit ungefähr 2 Jahren mehr oder weniger aktiv Kernelprogrammierung. Das Speichermanagement hat mich bisher so am meisten fasziniert. Was ich festgestellt habe, ist, dass es halt vollgeladen ist mit Features und Sonderfällen. Und was mir sehr geholfen hat, da reinzufinden, war einfach eine grobe Übersicht, welche großen, wichtigen, grundlegenden Komponenten gibt es. Und von da aus dann mich auf die Details konzentrieren kann. Zum einen würde ich erstmal das Konzept virtueller Speicher als solches vorstellen, wo das herkommt, wie das entstanden ist, was das eigentlich ist, weil das die Grundlage für die ganze Speicherverwaltung unter Linux ist. Dann geht es weiter mit der konkreten Umsetzung von diesem Konzept unter Linux. Dann kommt noch ein kleiner Ausflug zum Page Cache. Das ist einer der wichtigsten Software-implementierten Caches unter Linux und auch der größte, im Normalfall der größte Benutzer von Speicher. Und als abschließender Punkt dann Page Reclaim. Das ist ein Mechanismus, der auftritt, wenn kein Speicher mehr frei ist, muss der Kernel versuchen, welchen frei zu machen. Speicher an sich ist so einfach eine Sequenz von Bytes, von adressierbaren Speicherzellen. Jede Adresse entspricht einem Byte. Wenn man sich da jetzt aber das Konzept Multitasking, Betriebssystem und so weiter dazu denkt, dann will man da irgendeinen Mechanismus, damit ein Prozess nicht in dem Speicher von einem anderen Prozess rumfingert und vor allem auch nicht im Speicher des Betriebssystems. Das heißt, ich brauche einen Speicherschutz. Was man sich ausgedacht hat zuerst, war Segmentation. Da kriegt ein Prozess einfach einen Ausschnitt aus dem Speicher zugewiesen. Und wenn über die Adresse auf den Speicher zugegriffen wird, stellt die CPU sicher, dass der Prozess auch befugt ist. Das ist eine relativ einfache Form des Speicherschutzes. Man braucht zwar Hardwareunterstützung, aber die ist relativ trivial. Das hat auch eine Weile funktioniert, aber wenn man sich das anguckt, man stellt sich vor, ich habe jetzt hier 10, 12 Prozesse laufen mit unterschiedlicher Lebensdauer und die erstellen neue Segmente und hinterlassen Löcher, dann fragmentiert das ziemlich schnell. Und das heißt, auf einem stark multitask-orientierten Anwendung skaliert das dann einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Dann hat man sich das ausgedacht. Vielleicht kurz wirken lassen. Was man hier macht, ist, man separiert die eigentlichen Adressen von den tatsächlichen Speicherzellen. Also eine Adresse korrespondiert nicht mehr immer fix mit derselben Speicherzelle. Und wie man das macht, ist, man unterteilt den Speicher und den Adressraum separat in gleich große Blöcke, die nennt man Pages. Bei den Adressen spricht man da auch von virtuellen Pages und beim Speicher von Page Frames oder physikalischen Pages. Dann hat jeder Prozess eine Art Zuordnungstabelle, die nennt man Page Table. Die eben die virtuellen Pages an physikalische Pages beliebig zuordnen können. Das macht der Kernel, also der Prozess selbst, kann nicht bestimmen, welche physikalischen Pages er jetzt verwendet. Und ganz wichtig eben, die Adressen sind nicht mehr global, sondern prozessweit. Jeder Prozess hat so seine eigenen Adressen und die heißen auch nur innerhalb dieses Prozesses irgendwas. Was das für einen Speicherschutz heißt, ist natürlich perfekt, weil ein Prozess sieht den Speicher von einem anderen Prozess gar nicht mehr und kann ihn damit halt auch nicht zerstören oder drauf zugreifen. Die Speicherfragmentierung als solche wird auch versteckt, weil ich kann ja eine lineare Reihe von virtuellen Pages kann ich ja an nicht lineare Speicherpages zuweisen. Das heißt, der Prozess, den interessiert es nicht, ob der Speicher fragmentiert ist. Die Adressraumfragmentierung selber fällt auch weg. Oder das Problem wird zumindest sehr stark eingeschränkt, weil erstmal ist dadurch, dass jeder Prozess einen eigenen Adressraum hat, stören die sich gegenseitig nicht mehr. Das heißt, egal ob ich einen Prozess oder 500 habe, jeder hat seinen eigenen Adressraum und das interferiert auch nicht mit den Adressräumen der anderen. Außerdem kriegen Prozesse den maximalen Adressraum, der auf der Architektur oder auf der Hardware verfügbar ist. Das heißt, auf einer 32-Bit-Maschine habe ich 32-Bit-Adressen und kann damit 4 GB adressieren insgesamt pro Prozess. Und das wird dann eben auf die Physik, auf den physikalischen Speicher umgesetzt. Auf 64-Bit ist es schon ein bisschen größer, da habe ich 64-Bit pro Adresse, das heißt, das sind 16.000 Petabyte. Korrigiert mich jemand, wenn es falsch ist. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß die Zuordnungstabellen wären, wenn das einfach flache Arrays wären, wo dann drin steht, welche virtuelle Page zu welcher physikalischen gehört. Das heißt, man braucht ein bisschen clevereres System für die Page-Tables. Was man macht, ist, man setzt die Page-Tables als Bäume um. Das ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, wo die Dimensionen nicht ganz stimmen. Aber in dem Beispiel mache ich das so, dass die erste Ebene von meinem Baum konkret zwei Einträge hat. Wobei der erste Eintrag für die unteren Adressen im Adressraum zuständig sind und ab der Hälfte ist dann der zweite Eintrag dafür zuständig. Die Einträge verweisen jeweils auf die zweite Ebene von meinem Baum, die dann sogenannte Page Table Entries enthalten. Warum man das macht, ist, wenn ich jetzt angenommen wie auf einer 64-Bit-Maschine so einen riesen Adressraum habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gesamte Adressraum verwendet wird, eben ziemlich gering. Und die Teile von der Baumstruktur, die nicht besetzt sind, also wenn ich jetzt nur wie im Beispiel an den unteren Adressen Zuweisungen habe, dann kann ich die obere Hälfte komplett weglassen und kann damit die gesamte Baumhierarchie einsparen, die ich sowieso nicht verwende. Das heißt, es ist nicht, so kann man da eben Speicher einsparen. So ein Page Table Entry, der eben ist eben dann die schlussendliche Zuweisung von der virtuellen Adresse zu der physikalischen Page. Zum einen enthält das einen PFN oder Page Frame Number. Das ist einfach ein Index in meine physikalischen Pages. Dann werden da noch Zugriffsrechte mit assoziiert, also ob das jetzt, ob die Page gelesen werden darf, geschrieben werden darf, ausgeführt werden darf. Und noch ein bisschen mehr, wie zum Beispiel, ob nur der Supervisor, also der Kernel, drauf zugreifen kann oder nicht. Sieht man gleich noch, wieso das sinnvoll ist. Dann gibt es noch ein paar Status-Flags, das ist deswegen so schwammig ausgedrückt, weil es sehr hardwareabhängig ist, was mit denen noch passiert, aber es gibt eben noch ein paar Bits, die die Hardware setzt teilweise und die vom User verwendet werden können, als vom Kernel. Wenn jetzt vom Betriebssystem Prozess ausgeführt wird, dann teilt der Kernel den Prozessor mit. Hier sind die Page Tables für diesen Prozess und ab da gilt dieser Adressraum quasi. Wenn jetzt Page-Table-Lookup daneben geht, das heißt, wenn jetzt auf eine virtuelle Adresse zugegriffen wird und das korrespondierende Page-Table-Entry entweder gar nicht vorhanden ist oder eben den Zugriff verbietet, dann hat die CPU keine sinnvolle Möglichkeit fortzufahren, außer halt dem Kernel zu sagen, du hast die Page-Tables eingerichtet, ich habe keine Ahnung, was jetzt falsch ist, kümmer du dich mal drum. Das war so die Hardware-Seite. Also ich habe eben diese Komponenten, ich habe die Page-Tables und ich habe den Page-Fault-Handler oder eben diesen Page-Fault-Mechanismus und die Kernel-Funktion, die angesprungen wird, heißt Page-Fault-Handler. Und das ist die Unterstützung, die ich von der Hardware-Seite brauche. Und der Rest liegt jetzt eigentlich beim Betriebssystem, da was Sinnvolles mitzumachen. Ja, so ein typischer Adressraum unter Linux jetzt sieht so aus. Was erstmal wichtig ist, ist, dass ein Großteil von dem Adressraum ist für den Prozess selbst zu verwenden. Ein Teil wird aber abgeknapst, um den Kernelspeicher selbst in jedem Prozess sichtbar zu haben. Das hat den Grund, dass jeder Prozess Syscalls ablegen kann oder eben der Page-Fault-Handler aufgrund von einem Prozess agieren muss. Und dass man bei diesem Kontextwechsel zwischen User-Space und Kernel-Space nicht die Page-Tables austauschen muss, ist eben der Kernel in jedem Prozess an derselben virtuellen Adresse gemappt und er kann einfach so die Page-Tables vom aktuellen Prozess weiterverwenden. Ja, auf der User-Seite, das ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht. Also normalerweise habe ich von meinem Programm den Teil, wo der Code drin steht. Dann habe ich einen Teil, wo die Variablen und so drin stehen. Die brauchen unterschiedliche Zugriffsrechte, weil die Daten will ich nicht ausführen und den Code normalerweise nicht schreiben. Dann habe ich einen Heap-Speicher, das ist so, was man mit malloc kriegt normalerweise. Und da habe ich einen Stack, der wächst automatisch, wenn sich eben Funktionsaufrufe schachteln. Und Heap und Stack wachsen normalerweise so aufeinander zu. Der Heap ist unten links und der Stack rechts und der Stack wächst dann so nach unten. Das ist so rein vom Konzept her das Layout, was man nach einem Exec hat, wenn der Prozess einen Exec macht. Mit BRK kann man dann eben sein Heap vergrößern. BRK ist meistens das, was malloc dann verwendet. Malloc ist eine libc-Funktion und die verwendet dann BRK, um das eben zu implementieren. Und dazwischen habe ich dann immer noch Platz im Adressraum, um mit mmap dann neue Mappings zu erstellen. Das sieht dann ungefähr so aus. In echt. Das sind jetzt alle Mappings, die der Prozess cat hatte zu der Zeit, als es aufgerufen wurde. Also es ist eben diese Selbstreferenz über proc-self-maps. Also habe ich gleich ganz oben habe ich den Code von cat, das sieht man hier, die Permissions. Der ist ausführbar, aber eben nicht schreibbar, weil man den Code normalerweise nicht ändern will. Und dann eben hier die Daten. Die sind schreibbar, aber eben nicht ausführbar, dass wenn man da aus Versehen einen Jump reinmacht, dass da halt dann nichts Schlimmes passiert, sondern dass das einfach knallt und das Betriebssystem das abfängt. Ja, dann habe ich hier Bibliotheken noch und allen möglichen anderen Quatsch und ganz unten eben der Stack. Sieht man hier auch, wenn man die Adressen sich hier anguckt, das ist relativ weit unten und der Stack befindet sich hier, das ist eine 32-Bit-Maschine, das heißt unter Linux geht da bei C0000 der Kernel-Bereich los und der Stack ist eben kurz davor und wächst nach unten. Dann gibt es verschiedene Arten von diesen Mappings. Die beschreiben vor allem, wie die Daten, die in diesen Mappings sind, zum einen, wie die da reinkommen und zum anderen, was passiert, wenn ich die verändere. Also habe ich zum einen diese Private Mappings, nennen sie sich, mit einem Dateisystem-Hintergrund. Und das heißt, die initialen Daten von so einem Mapping kommen zwar vom Dateisystem, aber wenn ich die ändere, dann auf einer privaten Kopie von diesen Daten, das ist zum Beispiel diese Data-Section in der Bibliothek oder in meinem Programm, ich will, dass die initialen Werte von meinen globalen Variablen, die sollen gefälligst schon so sein, wie sie auf der Festplatte abgespeichert sind, also in dem Programm sind. Wenn ich die aber ändere, dann hat es nur Relevanz für meinen Prozess und die gehen nicht auf die Festplatte zurück. Wenn ich das haben will, dann kann ich so ein Shared Mapping anlegen, so als Alternative zu einem Read- oder Write-basierten Modell. Das heißt, ich kann die gesamte Datei Byte für Byte in den Speicher mappen. Und alles, was ich ändere, wird auch tatsächlich dann im Dateisystem sichtbar. Dann gibt es einen anonymen Speicher, der ist auch immer private und der hat nichts mit Dateien zu tun. Das ist zum Beispiel der Heap- oder der Stack-Speicher, also der kommt initial nichts vom Dateisystem und da geht auch nie was ins Dateisystem. Das ist wirklich nur Arbeitsspeicher. Für das Modell brauchen wir so drei grundlegende Datenstrukturen. Zum einen gibt es da dieses Struct-Page im Kernel. Und zwar gibt es da für jeden Page-Frame, also beim Booten erkennt die Architektur, der architekturspezifische Code, wie viele physikalische Pages habe ich im System und legt dann ein Array an mit eben diesen Page-Deskriptoren. Und darüber werden die eben verwaltet. Also die haben bestimmte Zustandsflags. Da steht drin, ob die Page gerade in Verwendung ist. Wenn ja, in welcher Verwendung ist sie? Oder wenn nicht, dann liegt sie bei einem bestimmten Stück Code. Der nennt sich Page Allocator. Das ist so, wo der Kernel intern diese Pages verwaltet. Und dann habe ich noch ein paar extra Felder, die unterschiedliche Bedeutung haben, je nachdem, wie die Page gerade verwendet wird. Das war alles ein bisschen überladen, eben weil, wenn ich einen Haufen Speicher habe, dann kann es sein, dass dieses Page-Array eben ziemlich groß wird. Und deswegen wird er halt versucht, überall jedes Byte einzusparen, was nur geht. Um so ein virtuelles Mapping zu beschreiben, also der Teil in einem Adressraum, der vom Kernel durch MMAP oder EXEC oder sonst wie konfiguriert ist, gibt es so ein VM-Area-Strukt oder taucht meistens mit dem Variablennamen VMA dann auf. Das hat Felder, um zum Beispiel zu sagen, erstmal welche Art von Mapping ist das, also was ich gerade gesagt habe, Map-Shared, Map-Private, ist es ein File-Mapping oder ein anonymes Mapping. Dann die Position und die Größe im Adressraum und auch noch ein paar Zustandsflags, da sind unter anderem Zugriffsrechte drin, aber auch eben die Art des Mappings, das ist alles mit diesen VM-Flags kodiert und da sieht man auch, in welchem Header das steht, falls da jemand nachschauen will. Und zum Schluss habe ich noch einen Deskriptor für den Adressraum selbst, da hat jeder Prozess einen eigenen. Und der ist hauptsächlich dafür verantwortlich, eben diese VMA-Deskriptoren zu organisieren. Das heißt, ich habe die einmal in einer linearen Liste, wenn ein Prozess stirbt, dann kann ich die einfach ablaufen, kann die ganzen Strukturen wieder abreißen und den Speicher freigeben. Ich habe die aber gleichzeitig auch noch in einem Baum sortiert, dass wenn ich eine virtuelle Adresse habe und ich muss schnell die passende VMA dazu finden, dann kann ich da eben gezielt über die Baumstruktur eben diese passende VMA rauskriegen oder auch keine, wenn es keine gibt. Ja, und die Page-Tables sind natürlich auch im Adressraum aufgehängt. Wenn der Kernel den Adressraum ändern will, dann ist das eben der Einsprungspunkt. Der Page-Fault-Handler wird unter Linux für mehrere Sachen verwendet, unter anderem ziemlich coole Optimierung. So der offensichtlichste Fall, wo er aber allerdings verwendet wird, ist natürlich ein Applikationsfehler, also eine Applikation greift entweder falsch auf einen Mapping zu oder greift völlig außerhalb von so einem Mapping zu. Und wird dann eben abgeschossen mit einem Segment, mit einem SIGSEC-V-Signal. Die Meldung dürfte jedem bekannt sein, die man dann kriegt. Das sieht im User Space ziemlich holprig aus, aber es ist im Kernel eine erwartete Situation. Das heißt, es läuft wirklich sehr kontrolliert, dass der Prozess abgebaut wird, dass keine Ressourcen verloren gehen dabei. Und ja, wenn man den Code mal angucken will, wie das so implementiert ist, kann man ja mal da reinschauen. Das ist eigentlich relativ lesbar mittlerweile. Was man aber noch cooleres machen kann, ist, was einem das bietet, dass die CPU einem mitteilt, wenn das Page-Table nicht in Ordnung ist, ist, dass man einfach das Page-Table so konfiguriert, dass man im richtigen Augenblick eben die Kontrolle drüber kriegt. Und eine Optimierung, die man machen kann, nennt sich Copy on Write. Also ich habe ja schon gesagt, dass Private Mappings, wenn sie von einer Datei sind, dass die Datei zwar reingelesen wird in den Speicher, aber die Änderungen nicht zurücklaufen. Und genauso bei einem anonymen Speicher, also mein Heap-Speicher zum Beispiel, ist so definiert, dass wenn ich einen Fork mache, dass der gesamte Speicher von einem Parent-Prozess kopiert wird zum Kind-Prozess. Wenn jetzt allerdings Teile von diesem Speicher nie verändert werden und die Prozesse quasi da immer die gleichen Daten drinstehen haben und die auch nur lesen, dann kann ich mir die Kopie sparen, weil ja, dann sind die dieselben. Und was man macht ist, man merkt sich in der VMA, dass man Schreibzugriff hat, sowohl im Kindsprozess als auch im Parent-Prozess und konfiguriert aber absichtlich das Page-Table-Entry so, dass das den Zugriff verbietet und sagt der CPU, hallo, wenn hier jemand versucht zu schreiben, sag mir Bescheid. Und das kann sein, dass die Kopie nie erstellt wird, weil keiner der beiden Prozesse jemals schreibt. Oder wenn doch jemand versucht zu schreiben, kriege ich eben Page-Fault-Exception, kann dann im Handler die Kopie erstellen, weil anhand der VMA erkenne ich, okay, Schreiben ist eigentlich erlaubt, das Page-Table hat es verboten, dann kann ich jetzt die Kopie erstellen. Ja. Jetzt kann man sich allerdings noch mehr einsparen, nämlich komplette Page-Zuweisung. Und was man macht, ist, dass MMAP überhaupt keinen Speicher in dem Sinn mehr virtuellen Adressen zuweist, sondern alles, was MMAP macht, ist eine VMA zu konfigurieren. Und sollte jemals jemand versuchen, überhaupt auf die Daten zuzugreifen, dann ist der Page-Fault-Handler eben über die VMA in der Lage herauszufinden, was ist jetzt gewollt, was ist konfiguriert und kann eben dann in dem Moment erst die Daten beschaffen. Das hat den Grund, dass wirklich viele Pages, die theoretisch gemappt sind, niemals verwendet werden. Zum Beispiel auf einem normalen Linux-Desktop-System haben alle Prozesse eigentlich die libc zum Beispiel im Adressraum gemappt. Aber dann hat die, das ist eine große Bibliothek, die hat teilweise ziemlich krude Funktionen, die nie jemals verwendet. Also warum soll ich für die Speicher verschwenden und lasse die dann einfach weg? Und wenn sie jemand braucht, dann können sie immer noch kommen. Durch diesen Mechanismus ist es auch möglich, dass ich, wenn Speicherknappheit herrscht, dass ich die Pages, die zugewiesen sind, zwar klauen kann und woanders verwenden will, aber sobald der Prozess den Speicher tatsächlich wieder benutzen will, kann ich eben dadurch, dass dieses ganze Konzept eh schon drauf ausgelegt ist und dass der Code da ist, im Notfall die Page nochmal zu holen, dieses Demand-Paging, da das eh schon da ist, ermöglicht mir eben, dass ich dann im Notfall Speicher klauen kann, wenn ich sage, na, wird gerade nicht so verwendet, wie jetzt woanders dringender gebraucht, dann kann ich die einfach wegnehmen und das Page-Table-Entry eben so konfigurieren, dass ich wieder einen Page-Fault kriege und dann kann ich dem wieder eine Page zuweisen, wenn es benötigt wird. Ja, bei anonymen Pages ist es ganz einfach eigentlich, dieses Demand-Paging, weil da habe ich keinen Datenursprung. Also das heißt, es gibt keine sinnvollen Initialwerte mehr oder weniger, außer dann Nullen reinzuschreiben. Und das ist genau das, was passiert. Ich hole mir einen neuen Page-Frame aus diesem Page-Allocator, schreibe da Nullen rein, weil da können ja wichtige Kernel-Daten drinstehen, weil die Page vorher woanders verwendet wurde oder von einem anderen Prozess noch private Daten. Das heißt, ich kümmere mich erstmal darum, dass diese privaten Daten nicht an einen falschen Prozess geleakt werden. Dann setze ich noch das Page-Table-Entry um und habe da hier die Kontrolle an den Prozess zurück und der kann dann einfach seine Operationen weitermachen. Ja, für Dateien ist das ein bisschen komplizierter, weil da der Page-Cache dazwischen steckt. Bei Cache ist ja generell so, dass die bei Übergängen und in der Speicherhierarchie auftreten. Das heißt, unsere modernen Rechner haben mehrere verschiedene Arten von Speicher, die in der Hierarchie zueinander stehen. Ich habe auf der CPU habe ich ganz kleinen, ganz schnellen Speicher, die Register. Wenn die nicht mehr ausreichen, dann muss ich eben auf den Hauptspeicher zugreifen. Da der aber wesentlich langsamer ist, aber dafür auch ein Stück größer, habe ich auf der CPU eben Caches, um diesen Flaschenhals zu überbrücken, um ein bisschen auszugleichen, dass das nicht ganz so extrem ist. Und der Page-Cache sitzt eben über dem Dateisystem, dass nicht jeder Prozess, der auf Dateien zugreift, über das Dateisystem, dass der nicht jedes Mal wieder auf die Festplatte zugreifen muss oder auf NFS, dann übers Netzwerk. Und so sitzt da der Page-Cache dazwischen, der wird vom Kernel gemanagt und das ist so ziemlich der größte Benutzer von Speicher überhaupt, weil der wird eben nie geleert und ja. Wie der funktioniert, ist, wenn ich jetzt konkret den Page Cache von einer Datei angucke, dann wird diese Datei auch in Blöcke der gleichen Größe, wie ich sie auch später verwende, unterteilt. Das ist natürlich sinnvoll, da spare ich mir auch Umrechnungsaufwand. Und wenn dieser Block von der Datei gecached ist, dann existiert eben ein Page Frame im Speicher, der die Daten von diesem Block enthält im Speicher. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn der vorhanden ist, dann werden die Pages, die eine Datei im Speicher repräsentieren, auch in so einer Baumstruktur, wie das bei den Page Tables der Fall ist, organisiert, einfach um Platz zu sparen. Wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, 2 Terabyte Datei habe und ich benutze nur die ersten paar Megabyte davon, dann will ich natürlich nicht diese riese Zuordnung, und das ist eben die gleiche Motivation wie bei den Page Tables. Der Page Fault Handler kommt das so ran, dass er eben erstmal über die virtuelle Adresse, an der der Page Fault aufgetreten oder getriggert worden ist, die passende VMA raussucht. Und wenn die VMA für einen File Mapping existiert, dann komme ich über eine Indirektion, über so einen File Descriptor, weiter auf diesen Page Cache Descriptor für diese gemappte Datei. Und genau, anhand der Adresse und den Feldern in der VMA kann ich dann rausfinden, welchen Index die virtuelle Adresse, die ich haben will, zu welchem Page-Index in meinem Page-Cache für diese Datei korrespondiert das. Wer sich die Arithmetik angucken will, das ist eine eigentlich relativ kleine Funktion, dieses Do-Linear-Fault in Memory-C. Ja. Da gibt es 2 Arten von Faults, die erklären sich eigentlich relativ natürlich. Einmal, die Page ist schon im Cache, weil sie irgendein anderer Prozess oder ich selbst vorher da reingepackt hat, oder sie gibt es nicht. Wenn die schon drin ist, dann nennt sich das Minor Fault, weil alles, was ich machen muss, ist das Page Table Entry richtig setzen. Das heißt, ich habe in dem Moment keinen Zugriff aufs Dateisystem, keine Festplatte, kein NFS, kein gar nichts, sondern muss eben nur in Hauptspeicher. Wenn es die Page noch nicht gibt, dann nennt sich das Major Fault. Da hole ich mir erstmal einen neuen Page Frame aus dem Page Allocator und sage dann Dateisystem hier, ich habe hier diesen Index, das wird dann nochmal umgerechnet in Blöcke auf dem Dateisystem oder wie auch immer da das Backing ist. Wird eben gefragt, lies mal hier in diese Page die Daten rein. Dann kommt die Page in den Page Cache für einen weiteren Prozess, damit die anderen Prozesse eben diese Daten auch verwenden können. Und dann setze ich das Page Table Entry. Ja, um zu zeigen, wie gut der Cache funktioniert, habe ich hier 2 Counter. Und, das ist ein bisschen klein, kann man es lesen hinten auch? Okay. Also der obere Counter ist so für alle Page Faults, die auf meinem Laptop jetzt seit der an ist, aufgetreten sind. Und dieses unlesbare PG-Midi-Fault, das ist die Anzahl der Page Faults, die tatsächlich einen Festplattenzugriff benötigt haben. Und das ist natürlich schon, ja, man sieht, dass es sich lohnt, diesen Cache einzusetzen. Genau, der Cache als solcher bringt uns schon zum letzten Punkt von meinem Vortrag. Nämlich, was mache ich, wenn Speicher knapp wird? Und das ist unter Linux eigentlich so die Standard-Situation, weil der Cache eben nie geschrumpft wird, solange ich keinen anderen Speicher brauche, weil ich meine, freier Speicher ist verschwendete Caching-Kapazität. Und deswegen ist er eigentlich auch immer voll. Das heißt, im Normalfall, was ich machen muss, wenn der Page Allocator gefragt wird, hast du mal eine Page? Und das ist eben nicht der Fall. Dann muss das Memory Management losgehen und im Normalfall reicht es, wenn es ein paar aus dem Page Cache klaut, ein paar Pages und die dann wiederverwenden kann. Wenn das nicht mehr reicht, dann muss man schon gucken, dass man irgendwie aktiv gemappte Pages aus einem Prozess klaut und das ist schon ein bisschen umständlicher. Zuerst muss man aber erst, braucht man aber eine Organisation von diesen Pages, die ich theoretisch wiederverwenden kann, wo ich woanders klauen kann, weil ich will ja nicht losziehen und irgendwo zufällig Speicher klauen, weil ich sollte das ja schon so einrichten, dass ich möglichst den Speicher wegnehme, der am unwahrscheinlichsten in der näheren Zukunft verwendet wird. Das heißt, erstmal gibt es Listen, wo alle im User Space verwendeten Pages gesammelt werden. Das heißt, ob die jetzt im Page Cache sind, ob das anonyme Pages sind, alles, was irgendwie entweder im Page Fault Handler reserviert wird oder im Page Cache durch andere Operationen da reingekommen sind, die kommen erstmal alles auf die Liste. Da habe ich zwei. Also praktisch gibt es da natürlich mehrere, aber vereinfacht habe ich zwei grobe Konzepte, nämlich eine inaktive und eine aktive Liste. So auf der inaktiven, das ist im Normalfall die ganzen Page-Cache-Pages. Das heißt die ich relativ einfach eben klauen kann, falls ich Speicherknappheit habe. Und da gibt es eine aktive Liste, da sortiere ich Pages ein, wie zum Beispiel Stack oder Direct-Code, der gemappt ist, weil das natürlich wahnsinnige Latenzen verursacht, wenn ich die wegnehme und ein Prozess versucht, seinen Code auszuführen und die Page fehlt. Das heißt, in die aktive Liste packe ich alles, was ich möglichst vorm Reclaim schützen will. Und wenn ich dann tatsächlich Speicher brauche und keinen mehr habe, dann wird eben diese inaktive Liste einfach wird an einem Ende angefangen, die durchzugehen und dann gucke ich mir jede Page an, kann ich die nehmen, kann ich die nicht nehmen. Diese Listensortierung, die passiert so, dass wenn ich über Read und Write zum Beispiel auf Page Cache Pages zugreife, dann bin ich ja in dem Moment, wo ich den Zugriff mache, in einem Syscall. Das heißt, der Kernel hat in dem Moment schon die Kontrolle und sagt, okay, hier macht jetzt jemand in Reihe mehrere Reads oder mehrere Writes auf eine bestimmte Page. Die ist wohl in aktiver Verwendung und kann die Page direkt im Syscall schon auf die aktive Liste zum Beispiel promoten. Ein bisschen schwieriger wird es allerdings, wenn die Pages nur gemappt sind, weil dann kriege ich zwar die initial noch den Page-Fault mit, aber später sehe ich die Zugriffe nicht mehr. Also es entzieht sich dann einfach dem Kernel, wenn der User Space hier seinen Code zum Beispiel ausführt, dann sehe ich nicht jeden Zugriff bei jeder Instruktion, die ausgeführt wird. Und da brauche ich also ein bisschen Unterstützung. Und meistens kriege ich den von der CPU. Das ist so, dass wenn die CPU sowieso dieses Page-Table abläuft, um eine virtuelle Adresse in einem Page-Frame zuzuweisen, dass es dann im Page-Table-Entry so einen Access-Bit setzt. Das, was ich vorher gemeint habe mit dem Status, mit diesen Status-Bits. Das heißt, da hilft einem die CPU. Oder es gibt Architekturen wie ARM zum Beispiel, die haben das nicht, aber die machen das dann einfach so. Wenn so ein Page-Table-Entry noch nie verwendet worden ist, dann triggern sie einen Page-Fault und der Page-Fault setzt dieses Bit dann einfach in Software. Das heißt, um rauszufinden, ob eine gemappte Page wirklich in Benutzung ist oder nicht, brauche ich was man Reverse-Mapping nennt. Das heißt, normales Mapping ist, ich habe eine virtuelle Adresse und will zu einer Page. Und das Reverse-Mapping ist, ich habe einen Page-Frame und jetzt will ich rausfinden, welche Page-Tables referenzieren die denn eigentlich, um eben diese Status-Bits anzugucken, ob die Page in Verwendung ist oder nicht. Bei Dateien ist es so, also generell ist es so, dass man in jedem Page-Frame sogenannte oder in diesen Page-Deskriptoren Backpointer hat, auf so eine Entität, die quasi das repräsentiert, was die Page gerade darstellt. Also ich meine, wenn es eine Datei ist, dann zeigt dieses Page-Mapping auf den Page-Cache-Deskriptor, also kann ja nur eine Datei gleichzeitig repräsentieren. Das heißt, genau, also ich komme an diesen Page-Cache und Der Page Cache, hatte ich ja vorher schon gesagt, der zum einen enthält der einen Baum mit allen Pages, die von den Daten oder von den Daten, die im Speicher repräsentiert sind, und gleichzeitig aber auch einen Baum mit allen VMAs, die diese Datei im Speicher gemappt haben. Das heißt, ich komme von meiner Page, komme ich an alle virtuellen Mappings. Und dann habe ich noch ein weiteres Feld, diesen Page Index. Das ist ein Index der Page im Page Cache. Und wenn ich eine VMA habe, das heißt, ich iteriere dann über alle VMAs, die diese Datei mappen, und rechne dann umgekehrt, wie ich es vorher gemacht habe, diesen Index zur virtuellen Adresse zurück, kann dann das Page Table entlang laufen und sehe dann, ist da das Access Bit gesetzt oder nicht. Hier ist auch der Code. genau, dieses ganze Reverse Mapping findet eben in RMAP-C statt. Das ist eigentlich schön modularisiert. Bei anonymen Pages ist ja vom Konzept her so, dass es keine gesharten anonymen Pages gibt. Das heißt, wenn bei Fork eine Kopie von meinem Heap erstellt wird, dann haben beide Prozesse ihre eigene Kopie. Das heißt, es sollte rein vom Konzept her immer nur einen Benutzer von einer anonymen Page geben. Dadurch, dass wir aber diese Copy-on-Write-Optimierung haben, ist es tatsächlich aber doch so, dass in der Realität mehrere Page-Tables auf die gleiche anonyme Page zeigen können. Zwar nur bis einer schreibt, aber so lange muss ich natürlich trotzdem gucken, ob Lesezugriffe in beiden Page-Tables stattgefunden haben. Wie man das organisiert ist, dass Fork sich, wenn es eben so ein Private Mapping VMA kopiert, dann sowohl den Parent als auch die Child VMA in eine Liste zusammenpackt, und wenn dann das Kind nochmal forkt, dann wird diese Liste eben erweitert. Und dieser Page Descriptor zeigt dann eben rückwärts auf diese Liste über dieses Page Mapping. Und das heißt, ich komme auch wieder vom Page Descriptor an alle VMAs, die theoretisch möglicherweise diese Pages mappen, die noch nicht geschrieben worden sind. Also die alle VMAs, die sich diese Page teilen. Und der Page Index, dadurch, dass es nur mehrere VMAs gibt, dadurch, dass Fork diesen kompletten Adressraum kopiert hat, ist es mit dem Page Index ein bisschen einfacher, weil ja alle Adressräume in dem Moment gleich sind und die Pages immer an derselben Adresse auftauchen. Also anders als bei einer Datei, wo ich eben manuell das sonst wo in meinen Adressraum speichern kann, kommt es eben hier nur durch exakten Kopien vom Adressraum zustande, dass überhaupt der Fall eintritt. Wenn ich jetzt also dabei bin, Speicher-Reclaim zu betreiben, dann habe ich jetzt so ein Page-Frame, habe jetzt rausgefunden, ist das in Verwendung oder nicht. Und dann habe ich drei Möglichkeiten. Entweder, angenommen, das ist eine Page, die im Page-Cache ist, und jemand hat den Inhalt der Page verändert im Speicher, und jetzt hat im Hintergrund jemand angestoßen, dass der Page-Cache eben im Dateisystem synchronisiert wird. Muss man ja ab und zu mal machen, damit keine Daten verloren gehen. Das heißt, wenn die Page gerade unter I.O. steht zum Beispiel, dann kann der Reclaim-Scanner sagen, okay, ich schiebe das nochmal ans Ende der inaktiven Liste und warte dann, wenn sie nochmal rumkommt, dann gucke ich, ob ich sie dann nehmen kann. Oder ich sehe eben, das ist wirklich aktiv unter Verwendung, weil ich eben Page-Tables gefunden habe, die diese Page referenzieren und die aktiv diese Access-Bits eben gesetzt haben. Das heißt, ich weiß, Page ist in Verwendung, darf ich nicht wegnehmen, sonst führt das eben zu User-Latenzen. Verschiebe ich auf die aktive Liste. Oder ich kann eben den Page-Frame wiederverwenden, habe wieder freien Speicher und es geht alles von vorne los. Das war's. Noch ein paar Hinweise, falls das jemand interessant fand und sich den Code mal direkt angucken will. Also es ist wirklich, man muss aufpassen, dass man nicht in die Details untergeht. Und das Buch Understanding the Linux Kernel, das ist, glaube ich, mittlerweile in der dritten Auflage. Also ich fand es genial. Das war so für ein halbes Jahr echt meine Bibel. Und es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu nehmen und parallel da eben den Source Code dazu zu lesen. Wir haben auch einen IRC-Channel, das ist der MM-Channel auf kernelnewbies.org/IRC. Und also wenn man da dann konkret Fragen hat, kann man da eben die stellen. Und auch diskutieren, was gerade so aktuell entwickelt wird. Und ja, meine E-Mail-Adresse, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, für Feedback oder wenn man noch Fragen hat. hannes@compareexchange.org. Ja, ansonsten bin ich fertig. Gibt es noch Fragen? Ja, Jörg?
Ja. Gibt es einen Page-Cache-Debugger? Also habe ich die Möglichkeit herauszufinden, was gerade alles in meinem Page-Cache rumkullert, um herauszufinden, welche Dateien alles gerade im Speicher hängen?
Es gibt einen Page-Maps-Interface. Das ist... ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich es finde.
Also ich dachte da an irgendein User-Programm oder halt so irgendeine Schnittstelle.
Es gibt eine Schnittstelle, wo exportiert wird für jeden Page-Frame im System. Das ist ein Binär-Interface, wo du auslesen kannst, was sind die Verwendungsflags. Also ist zum Beispiel der Page-Frame auf der aktiven oder auf der inaktiven Liste, gleichzeitig aber auch welches Mapping oder von welchem Mappingsteil ist. Das heißt, du kriegst raus, für welche Datei das gerade zugewiesen ist. Aber ich am besten eine E-Mail schreiben, dann kann ich es raussuchen, weil ich weiß es gerade nicht auswählen. Aber ich weiß, dass es dieses Interface gibt. Mhm. Da, vielleicht finde ich es, kann es nicht versprechen. Ah, genau, Procpit PageMap. Das siehst du dann hier, das ist so ein Binär-Interface. Ja, das war ein bisschen umständlich. Man muss erst diese Page-Frame-Number rausfinden und geht dann zu einer nächsten Datei und sucht dann danach der Page-Frame-Number und findet dann am besten die Datei mal lesen.
Ja.
Mhm. Okay, sonst noch Fragen?
Frage einmal, kann ich das ganze Copy-on-Write und ähnliche Handling komplett abschalten, dass ich auch Reaktionszeiten für bestimmte Prozesse garantieren kann? Und gleich noch eine zweite Frage hinterher. Das Page-Fault-Handling in Richtung Swapping ist ein bisschen ausgeklammert, bewusst?
Oh ja. Nee. Also erstmal die erste Frage. Es gibt keinen großen Schalter, wo ich einmal umlegen kann und dann ist aus. Ich kann aber, ich weiß nicht auswendig, aber man kann bei diesen, wenn man die VMAs mit MMAP anlegt oder mit einem anderen Systemcall mProtect, vielleicht, ich weiß gar nicht auswendig. Genau. Da gibt es einen mlogsyscall, ich weiß gerade nicht auswendig, ob der copy-on-write schon ausführt. Das ist eben genau das. Also man kann entweder mlog auf eine Adresse mit einer Größe sagen und in dem Moment geht das syscall direkt los und guckt, dass der Speicher auch wirklich zugewiesen ist. Genau, das kannst du ja mit mlog-all machen. Musst du aber aufpassen, weil das ist also bei standardmäßigen bei Standardeinstellungen ist so, dass eben Prozess jetzt nicht mehrere Gigabyte mloggen darf und du musst halt die Limits anpassen, aber es geht, ja. Die zweite Frage, Swap. Da ist es so, dass ich da auch dieses Page-Table-Entry so, also wenn eine Page rausgeswappt wird, dann lasse ich das Page-Table-Entry nicht leer, sondern ich setze es nur so, dass ich einen Page-Fault kriege, schreibe da aber eine ID rein, um die Page nachher auf meinem Swap-Device wiederzufinden. Also das ist, ja, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, das ist eher ein wichtiger Anwendungsfall, aber von der Implementierung her ist es eigentlich relativ trivial, so, dass man sich einfach im Page-Table direkt selber merkt, weil das bleibt ja da, das wird ja nie abgerissen, solange der Prozess existiert, und dann merkt man sich einfach, wo liegt die Page jetzt. Und dann kann man sie eben wieder einlesen und das Page-Table-Entry wieder richtig setzen. War noch eine zweite Frage? Das passiert beim Laden schon. Also du hast ja innerhalb vom Programm hast du ja relative Adressen. Die sind ja nur innerhalb des Programms sinnvoll. Und ich will nichts Falsches sagen, aber wenn das Programm geladen wird vom Kernel, dann werden da absolute Adressen rausgemacht, soweit ich das weiß. Und in dem Moment gibt es eben dann wieder eine eindeutige Verantwortlichkeit, welche Page-Table-Entries dafür zuständig. Und wenn das Programm geladen wird, dann legt eben exec auch direkt diese Mappings an, diese VMAs, die diesen Bereich beschreiben. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, eben den richtigen Speicher, entweder ist ein anonymer, wie du gesagt hast, dieser Heap, dann ist es anonymer Speicher, oder es ist auch dann möglich, eben herauszufinden, welche konkreten Daten von meinem Dateisystem sind dafür verantwortlich, wo muss ich die herladen. Die Relocation. Ja.
Eine Frage zur Entwicklung. Weißt du vielleicht, ob hinausgekommen Page-Sharing, also Bahn
oder Page was?
Page-Sharing. Für Kappa irgendwie dieses
Same-Page-Merging? Ja, dieser KSM. Da musst du wahrscheinlich die AMD-Leute fragen. Also ich mache nicht viel mit Virtualisierung selber, aber es sind ja genügend hier, die das machen.
Also das Feature ist in der VM drin, also das wird nur vom KVM benutzt. Das kann jeder Prozess für sich mit benutzen. Man muss da bei MMAP, glaube ich, noch ein weiteres Flag setzen, dass das in dieses Same-Page-Merging eingebunden wird. Und dann wird die VMA damit mit durchgescannt nach identischen Pages. Also es hat keine feste Abhängigkeit auf KVM auf jeden Fall. Es könnte sein, dass es dafür eine Config-Option gibt, die man auch einschalten muss. Das weiß ich jetzt nicht.
Aber es ist auf jeden Fall drin. Ja. Okay.
Gut, dann vielen Dank für den Vortrag.